Inforadio Podcast.
Heute begrüße ich Sie zu einem Ausflug nach Binz auf Rügen. Ein wunderschöner Ort, kulinarisch jedoch, war bislang auf der Insel ja eher wenig zu holen. Seit letztem November aber strahlt über dem Restaurant Nixe nun ein Michelin-Stern. Inspirator, Küchenchef und Inhaber der Nixe ist der Schwarzwälder Ralf Haug. Sein beruflicher Werdegang und die Häuser, in denen Haug zuvor kochte, waren eher unspektakulär. Wirklich nachhaltig beeindruckt und vor allem auch beeinflusst haben ihn aber seine Praktika bei den Sterneköchen Jörg Sackmann, Harald Wohlfahrt, Juan Amador und zwei weiteren Stationen. Ich sprach mit Ralf Haug über die Nixenküche, seine Karriere und die großen Vorbilder.
Eigentlich für mich die prägendsten Stationen waren in der Rückblende mit Sicherheit das Noma in Kopenhagen und das Utsleus in Holland, Sleus einfach, wo nach meinem Dafürhalten eine zukunftsweisende oder richtungsweisende Küche geboten wird.
Auf diese letzten beiden Stationen kommen wir bestimmt im Laufe des Gesprächs nochmal zurück. Ich würde mal gerne wissen, warum sind Sie überhaupt Koch geworden? Was war da der, weil die Mutti so gut gekocht hat oder weil sie so schlecht gekocht hat?
Weder das eine noch das andere. Also meine Mutter ist de facto eine gute Köchin. Allerdings entstamme ich so einem schwäbischen Unternehmerhaushalt, wo von morgens bis nachts gearbeitet wird. Allerdings nicht im gastronomischen Bereich bei uns. Und so war eigentlich relativ oft für uns Kinder, mein Bruder genauso, angesagt, sich einfach auch selber mal ums Mittagessen zu kümmern. Oder wenn es aufs Wochenende zuging, Freitagabends, haben wir einfach auch selber geschaut, dass wir was Schönes vorbereiten, weil die Eltern so keine Zeit hatten. Und das war für mich, so in der Rückblende, ich konnte nicht mit schulischen Leistungen glänzen, aber diese Kocherei, das war zunächst mal immer was, wo man so ein bisschen Lob einheimsen konnte. Und vielleicht ist man darüber dran geblieben, ich weiß es nicht. Es war für mich der einzige Berufswunsch, den ich hatte und habe den auch durch alle Höhen und Tiefen bis heute so durchgehalten.
Aber ganz am Anfang war natürlich auch nicht klar, dass es Kochen, Kochen und Kochen gibt.
Das ist mir sehr, sehr spät klar geworden. Also wie gesagt, ich habe alles andere als eine straighte Karriere dahingelegt. Ich habe eigentlich 3/4 meiner Angestelltenzeit verdallert. Da ist man dann halt hingegangen, wo man einen kannte oder wo der Kumpel sich selbstständig gemacht hat oder so. Waren dann immer tolle Atmosphären, aber so, wenn ich heute meine Kinder in die Lehre schicken würde und würde da einfach sagen, schau, dass man was aufbaut, dann würde ich so von meinen ersten 6 Stationen wahrscheinlich keine empfehlen.
Aber wo hat es denn dann so geschnackelt, dass Sie das andere wollten, dass Sie in diese andere Art zu kochen, in die Gourmet-Küche, sage ich jetzt mal, kochen wollten?
Man hat eine Selbstständigkeit in Bayern begonnen, wo man das erste Mal so vollkommen frei arbeiten konnte. Man konnte sich Produkte bestellen, wie man wollte. Und da in Bayern ging es eigentlich los, dass man sich da neugierig in eine andere Welt vortasten konnte. Und ab da hat man es eigentlich ja auch verfolgt und hat ich es auch für nötig empfunden, einfach mal über diesen Tellerrand rauszuschauen, was denn die Großen so machen.
Wenn man dann so herausragende Köche auch auf seiner Agenda hat und man da eine Weile gearbeitet oder reingeschnuppert hat, wie Wohlfahrt oder wie Sackmann oder wie René Redzepi, das sind ja schon die Meister ganz oben. Aber wie findet man denn dann seine eigene Art zu kochen, den eigenen Weg, den eigenen Stil?
Habe ich, glaube ich, bis heute nicht abschließend gefunden. Ich glaube, es ist eine stetige Entwicklung und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dafür offen zu sein. Und wir alle kennen auch hochdekorierte Kollegen, für die die Zeit irgendwo stehen geblieben ist. Mir ist für unsere Küche wichtig, oder für meine Küche wichtig, nie an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, jetzt steht das Ding und so ziehen wir das durch, sondern immer offen bleiben und schauen, was passiert da draußen in der Welt. Ich halte es immer für dumm, im selben Gewässer zu fischen. Deswegen, wie gesagt, Ausflüge nach Holland oder bin jedes Jahr in Dänemark unterwegs, um einfach zu schauen, wie machen sie es da. Weil wir uns an einem eher nordischen Warenkorb orientieren. Und ansonsten unterliegt unsere Küche halt gerade auch zu 90% im Grundgedanken, nimm ein einfaches Produkt und mache Variationen daraus. Da ist eigentlich dann mehr die Jahreszeit, die einen inspiriert. Mehr, wenn das Telefon klingelt und einer sagt, wir haben jetzt schöne Skreizungen da oder was auch immer. Das gibt es dann eigentlich vor. Und gerade jetzt die Wintermonate, die sind insofern ganz, ganz angenehm, weil man manches auch mal unverkrampfter und spielerischer angehen kann. Wir versuchen, so einen eigenen Mikrokosmos uns da aufzubauen, abseits der großen Gourmet-Tempel, weil wir in vielen Punkten, wir können nicht mit dem riesen Käsewagen da draußen rumfahren, wir können zum Abschluss nicht mit 15 Petit Fours glänzen, das gibt einfach der ganze Ablauf für uns hier nicht her. Insofern kann nach meinem Dafürhalten unsere Chance nur darin liegen, uns ein Stück weit vom allgemeinen Wettbewerb abzusetzen und einfach da unseren eigenen Weg zu gehen und zu schauen, wie weit wir damit kommen. Und dazu gehört für mich eben auch weitestgehend der Verzicht aufs Luxusprodukt, wobei auch da wieder die Frage ist, wie definiert man Luxus? Also wir kaufen tolle Produkte ein, nur kein anderes Ei als Bio-Eier verarbeitet. Wir schauen im Gemüsebereich, dass wir das Schönste vom Schönen kriegen. Von einen ist jetzt eben der Luxus ein Steinpilz, den er sich im Wind aus Südafrika einfliegen lässt. Wir gehen da einen anderen Weg und schauen einfach, dass wir wirklich tolle Möhren im Haus haben und nicht so ein Pferdefutter. Und in die Richtung geht unsere Denkweise da.
Waren Sie eigentlich überrascht, als dann der Stern kam?
Wir waren letzten Endes überrascht, hatten aber im Hinterkopf es gibt ja auch die Hoffnungsträgerschaft, hatten im Hinterkopf, dass es dafür vielleicht gereicht haben könnte. Dass mittags ein einzelner Herr da saß, wir hatten ganz entgegen der sonstigen Gepflogenheiten sogar einen passablen Mittagsservice mit 12 Gästen und saß ein einzelner Herr da, sich noch angekündigt, er wäre vom Sparkassenverband, hat dann gegessen und wollte hinterher mit mir sprechen. Es war aber einfach ringsherum nicht zu viel zu tun. Ich sagte, dann muss er sich bitte gedulden, eine halbe, dreiviertel Stunde kann es nicht dauern. Und dann kam ich also hin und hat gleich seinen Ausweis gezeigt von Michelin. Das sind dann so Momente, wo man als Koch dann auch nochmal schnell Revue passieren lässt. Mensch, was ging jetzt an Tisch 5 eigentlich raus? Und der hat dann in dem Gespräch einfach gesagt, dass er in diesem Jahr bereits der vierte ist und dass noch weitere folgen werden. Und das war einfach für mich, wenn man es dann, man will sich nicht falschen Hoffnungen hingeben, aber wenn man es jetzt rational angeht, dann kann man einfach ausrechnen, das ist 5-mal die Anreise, grob in die Region, und es ist halt auch 5-mal ein ganz normal abgerechneter Bon. War für mich dann einfach der Gedanke, wenn man sich das so viel kosten lässt, dann hat man zumindest mal ein Auge auf einen. Ob es dann am Ende reicht oder nicht, das ist wieder die ganz andere Frage.
Haben Sie dann nach dem Stern den Sternetourismus, den Sterne-Gourmet-Tourismus gemerkt?
Überhaupt nicht bisher. Wir haben einen ganz guten Jahresstart hingelegt und es war, was so die 3 Tage nach der Pressemitteilung kam, war irre einfach an Anrufen und dergleichen mehr. Aber wir könnten jetzt nicht behaupten, dass wir einen absoluten Gourmet-Tourismus hier haben. Nee.
Lassen Sie uns auch nochmal auf die Karte zurückkommen und auf die Preise, die Sie hier verlangen können oder auch nicht verlangen können, dann auch. Das Erste, als ich bei Ihnen gegessen habe und die Vorspeise kam oder der Gruß aus der Küche kam, war so mein erster Gedanke, oh, der war auch bei Rezipi. Das stört Sie aber, glaube ich, nicht, wenn man so ein bisschen weiß, wo so Wurzeln liegen.
Überhaupt nicht. Wenn man es open-minded angeht, dann gibt es immer Vordenker. Eine Zeit lang ist alles so auf die euroasiatische Linie vom Jäger gesprungen. Dann, denke ich, konnte sich keiner von den jungen Nachkommenden Ferran Adrià entziehen. Das hat mal positivere, mal negativere Auswüchse angenommen. Und nach meinem persönlichen Dafürhalten ist einfach das, was Rezipi gerade mit seiner Mannschaft macht, wegweisend, weil es ein Stück weit eine Rückbesinnung ist. Und klar ist er für uns oder jetzt für mich ganz persönlich ein Vordenker unserer Branche.
Ich weiß nicht, ob das mit der Rückbesinnung jetzt unbedingt auf Sie zutrifft, weil ist eigentlich die Besinnung auf bestimmte gute Produkte, aber von der Art und Weise der Zubereitung ist es ja alles andere als Rückbesinnung. Sie machen ja was anderes damit.
Viele Dinge sind bewusst sehr simpel gehalten. Also wir haben so eine Phase hinter uns, wo man versucht hat, mehr oder weniger lecker eine sphärische Olive auf eine falsche Tomate zu packen und dergleichen mehr. Und aus dieser, oder andersrum mit diesem Wissen, hat es zumindest bei den Jungs in Kopenhagen irgendwann Peng gemacht und die haben gesagt, so kann es nicht weitergehen. Meine erste Berührung mit Noma-Küche war zu einer Einladung in Schleswig in einem Restaurant, als Noma da einfach zu Gast war. Und mit welchem Stolz die Kellner da ankamen und sagten, das ist Blumenkohl gekocht in Wasser und Salz mit dänischer Butter. Und das war in dem Fall das Gericht, da kam nicht mehr. Da fiel mir im ersten Zug die Kinnlade runter und dann, wie gesagt, das ist für mich die Rückbesinnung. Also müssen wir jetzt ganz zwingend da ein Blumenkohlpapier machen und hier noch was basteln und da noch was basteln. Oder sagen wir, ein gutes Produkt, ordentlich zubereitet und das war's.
Ihre Gerichte heißen dann Skate, Sommernachtstraum, Milch, Chicken Müsli, Mai, Scholle, wobei Mai wie mein Englisch Mai geschrieben, Apo und Smörebröt. Und wenn man dann aber liest, was drunter steht, hat man eigentlich immer noch so ein Rätsel vor sich, was es denn möglicherweise sein könnte, wie Rochencracker, Kopfsalat in Texturen oder Landhuhn, Müsli, Gewürzcreme, Joghurt.
Ist ein bisschen gewolltes Programm, so ein Stück weit Unterhaltung zu bieten und den Gast einfach aufzufordern, sich auf was einzulassen. Das hat aber ganz klar auch zur Folge, dass wir Gäste haben, die wieder aufstehen und gehen. Natürlich erklärt unser Service gern die einzelnen Gerichte am Tisch, aber es ist nicht jedermanns Sache, für uns aber ähnlich wie wir vorher bei der Produktauswahl waren, ganz bewusst gewähltes Programm für unseren Betrieb.
Und das Ganze zu Preisen, wo man sich in Berlin die Finger nachlecken würde, 7-Gang-Menü für 80 Euro, ist schon sehr günstig.
Dieser relativ konsequente Verzicht aufs Luxusprodukt, den kann man natürlich auch einem Gast weitergeben. Das ist ja wirklich ein Geben und Nehmen. Wenn ich heute eine Landhuhnbrust drauf habe, da weiß jeder, dass die halt einen anderen Einstiegspreis hat als eine israelische Gänsestopfleber. Insofern, wie gesagt, ist nach meinem Dafürhalten ein Geben und ein Nehmen.
Und was reizt Sie, in Binz Gourmetküche zu kochen?
Ist für mich gar nicht konzentriert auf Binz. Also ich glaube, man kann es in nahezu jeder Region irgendwo etablieren, wenn es konzeptionell stimmt und wenn man aus so einem gewissen Willen und Atem hat, eine Sache einmal ins Laufen zu bringen. Binz ist einfach grundsätzlich, wenn man sich den Standort anschaut, insofern hochinteressant, weil es mit Gourmet-Restaurants oder gehobenen Restaurants nicht gerade überversorgt ist, aber doch insgesamt auf ein tolles Klientel an Gästen zurückgreifen kann. Und das macht eigentlich Binz interessant. Ich glaube auch, dass es noch Platz für 3 bis 5 weitere derartige Restaurants geben würde und dass es sich sogar dahin entwickeln würde, dass wir einfach mehr noch den kulinarisch interessierten Gast ansprechen, wie das anderen Inseln ein bisschen besser gelingt als uns hier.
Soweit Ralf Haug, der im letzten November mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Küchenchef des Restaurants Nixe in Binz auf Rügen. Das Restaurant befindet sich zwar im Souterrain des gleichnamigen Hotels Nixe, wird aber von Ralf Haug zusammen mit 10 Mitarbeitern in Küche und Service in Eigenregie betrieben. Für mich ist die Nixe mit ihrer Version der nordischen Küche das Beste, was die deutsche Ostseeküste kulinarisch zu bieten hat. Ein einsam leuchtender Stern. Aufgegabelt wieder nächste Woche. Bis dahin sagt Rainer Veit, danke fürs Zuhören und nicht vergessen, essen Sie gut und kochen Sie gut für sich und für andere.